wir sagen immer KI, menschenzentriert, als sozusagen Dienstleister für den Menschen. Und dazu muss natürlich das, was die menschliche Kognition, und dazu gehört an allererster Stelle natürlich das Sprachverstehen, aber auch das Analysieren von Bildern, ganz klar dazu. Das ist das, was Künstliche Intelligenz ausmacht.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host dieser Show. Wie jeden Monat habe ich mir einen spannenden Interviewpartner für mein heutiges Thema gesucht. Professor Dr. Wolfgang Wahlstar war in den 80er Jahren Mitgründer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Zudem ist er Mitglied der Nobelpreisakademie in Stockholm und war bis 2018 Inhaber eines Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz an der Universität des Saarlandes. Von ihm möchte ich erfahren, welches Potenzial Künstliche Intelligenz in der Aus- und Weiterbildung hat und wie wir dieses Potenzial ganz konkret nutzen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Professor Wahlstar, sehr schön, dass Sie sich heute die Zeit für unser Interview genommen haben.
Ja,
Ein Lehrstuhlleiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, Mitglied im Nobelpreiskomitee sowie zahlreicher Aufsichtsräte, wo Sie noch aktiv sind. Bei so einem Lebenslauf frage ich mich immer und sicherlich auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, wie machen Sie das und welche Rolle spielt eine Work-Life-Balance in Ihrem Leben?
Ja, also man kann sagen, wenn man Wissenschaftler ist, das ist ja eine Passion. Ich sage immer, an sich müsste man ja Geld dafür bezahlen, dass man das machen darf, sich mit Forschung auseinanderzusetzen, junge Leute auszubilden in der Spitzenforschung. Macht ja enorm Spaß und ist sehr befriedigend. Insofern ist Work-Life-Balance, wie es bei anderen Berufen vielleicht der Fall ist, absolut kein Thema, weil Wissenschaftler, sonst würden sie auch nicht zum Professor werden, eigentlich intrinsisch motiviert sind, diese Arbeiten zu machen und zwischen Arbeit und Freizeit eigentlich kein großer Unterschied besteht. Bei mir war es so, dass ich ja früher 80 Stunden noch im letzten Jahr pro Woche sicherlich Work hatte. Und ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen auf 60 reduziert, aber doch immer noch relativ viel. Und da es viel Spaß macht und man ständig über die Dinge nachdenkt, die man erforscht, selbst wenn man im Skilift sitzt, um nach oben in der Gondel zu fahren, lässt einem ja das Thema nicht los. Insofern dieses jetzt wird gearbeitet und dann habe ich Feierabend. Diesen Begriff gibt's ja in der Wissenschaft nicht. Das ist eigentlich eine besondere Berufssparte, würde ich sagen. Insofern kann ich die Frage nur so beantworten, dass es eigentlich eine Work-Life-Balance bei mir nicht gibt und auch nicht gab, weil ich eben eigentlich ständig mit den spannenden Fragen der Künstlichen Intelligenz mich beschäftige.
Ja, dass Sie das mit Passion machen, das sieht man ja auch daran, dass nicht nur die Liste Ihrer Tätigkeiten, sondern auch Ihre Auszeichnungen und Ehrungen sehr lang ist. Worauf sind Sie persönlich denn besonders stolz?
Ja, also ich bin stolz natürlich über die Erfolge in der Forschung, die ich mit Teams gemacht habe. Das fängt an, in den 70er Jahren hatte ich das erste Sprachdialogsystem ja für das Deutsche entwickelt, am RBM, damals noch in Hamburg. Dann in Saarbrücken habe ich mich ja mit dem Thema spontanes Dolmetschen über Telefon, also ich spreche auf Englisch, rein und es ertönt bei dem Hörer auf Deutsch oder Chinesisch. Das war ja das große Projekt Verbmobil. Da hatte ich also fast 10 Jahre mit 100 Mitarbeitern dran gearbeitet, bis 2000, dann lief es. Und 2001, das war ein ganz tolles Erlebnis, habe ich dann den Deutschen Zukunftspreis ja als einziger bisher Saarländer und auch dann aber ganz besonders auch als erster im Bereich KI und Softwaresysteme von dem Bundespräsident gewonnen. Das ist der höchste Preis, der auch mal dotiert ist, fast so gut wie der Nobelpreis, nämlich mit 250.000 Euro. Und zwar nicht für Forschungsprojekte, sondern privat. Er ist sogar auch steuerfrei, was mir unsere Familie dann natürlich sehr gefreut hat. Naja, und dann habe ich Industrie 4.0 entwickelt, diesen Begriff und das Konzept, und habe ihn 2010 vorgestellt. Und das ist ja nun wirklich ein absoluter Knüller geworden. Über 90.000 Veröffentlichungen gibt es, nachdem ich die erste zusammen mit Herrn Kagermann Lukas am 1. April 2010 ja bereits gemacht habe. Und dieses Wort Industrie 4.0 ist ähnlich wie Kindergarten oder Autobahn ein deutscher Begriff, der auch in China oder USA überall in aller Munde im Hightech-Bereich ist. Und das ist natürlich auch ein toller Erfolg, auf den ich stolz bin. Aber nicht nur die beruflichen Erfolge, ich würde auch sagen, ich bin etwas stolz, natürlich mit meiner Frau zusammen, dass unsere Kinder sehr interessante Berufe ergriffen haben, die ihnen auch Spaß machen. Meine Tochter ist Ärztin und mein Sohn ist Flugkapitän. Es waren beides auch Traumberufe. Sie wollten jetzt nicht unbedingt wie der Vater auch Informatik machen. Und natürlich, dass ich mit meiner Frau, die ich ja schon als Mitschülerin im Gymnasium kennengelernt habe, immer noch zusammen bin nach so vielen Jahren, ist sicherlich auch etwas, was einen mit Stolz erfüllen kann.
Ja, auf jeden Fall. Welchen Tipp würden Sie unseren Hörern denn mitgeben? Wie erreicht man seine Ziele?
Naja, das ist relativ einfach. Man muss eben eine ganz große Selbstdisziplin an den Tag legen, die ja leider manchem fehlt. Und dann scheitert man natürlich, das Ziel zu erreichen. Und dass diese Selbstdisziplin liegt daran, dass ja auch großartige Ziele, die man sich setzt, nicht nur dadurch, dass man eine tolle Eingebung hat oder die Inspiration hat, sondern die Transpiration. Mein erster Chef hat immer gesagt, wissen Sie, so ein Erfolg, das Ziel zu erreichen, das ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. Das heißt also harte Arbeit. Und das darf man nie vergessen. Ja, und da gehört natürlich die Selbstdisziplin, auch bei Rückschlägen weiterzumachen. Und ein anderer schöner Spruch, den mir mein erster Professor, wo ich dann die Diplomarbeit auch geschrieben hatte in Informatik, der hatte immer gesagt, Herr Watzler, Sie müssen morgens Bahn brechen und nachmittags Epoche machen. Also das war dann das Ziel. Und dann hat er mir untersagt, bei der Promotion, den Namen nenne ich lieber nicht, ich darf eben keinen Urlaub machen in den 3 Jahren der Dissertation und bitte nicht heiraten. Ich habe das auch eingehalten. Ich habe also dann tatsächlich, als ich an dem Tag, an dem ich die Dissertation dann fertig hatte, geheiratet.
Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, Sie haben ja schon ganz früh angefangen, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. 2001 kam dann der Zukunftspreis, aber Sie haben ja schon 20, 30 Jahre vorher erste Tätigkeiten gehabt in dem Bereich. Das war ja noch eine Zeit, in der die meisten Menschen noch offline gelebt haben. Woher kam denn Ihre Faszination für das Thema?
Ja, das kam schon auf in der Schule, also nicht durch Science-Fiction-Filme oder Science-Fiction-Romane. Das denken eben viele, aber das hat mich eigentlich nie so interessiert. Mich hat an der künstlichen Intelligenz auch interessiert, dass man im Grunde genommen naturwissenschaftlich-mathematische Modelle des menschlichen Denkens und der menschlichen Kognition ja erstellt. Also in erster Linie sozusagen auch die künstliche Intelligenz als naturwissenschaftliche kognitive Wissenschaft. Das war eigentlich so erstmal die Triebfeder, um zu verstehen beispielsweise, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich eine Sprache lerne oder wenn ich Sprache verstehe oder eine Sprache übersetze. Also das hat mich interessiert, schon als Schüler. Und da ich im Gymnasium nicht ganz ausgelastet war, ich hatte da immer eigentlich alles auf 1 stehen, habe ich dann noch ein Fernstudium als Schüler schon gemacht an der Fernuniversität über mathematische Linguistik. Also um genauer die Grundlagen, wie kann ich eigentlich auf Computer Sprache auch übertragen. Und das habe ich dann schon in der 12. und 13. Klasse gemacht, sodass ich, als ich an die Uni kam, auch schon Scheine hatte Und kleine Anekdote, im dritten Semester war dann die Professorin auf Dienstreise in den USA und hat mich gebeten, die Vorlesung zu halten. Also das war dann eine tolle Auszeichnung, weil ich eben schon so gute Voraussetzungen mitbrachte. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, es gab eben auch kaum Studenten in dem Gebiet. Es ist ja ein bisschen exotisch gewesen, Informatik mit Linguistik und Sprachverstehen zu verknüpfen. Und ja, aber das hat sich bewährt. Ich bin an dem Thema, habe ich dann weitergemacht. Und die Faszination ist ja heute noch da. Denn man muss sagen, von einem kompletten Verständnis, wie menschliche Intelligenz eigentlich funktioniert, sind wir natürlich immer noch relativ weit entfernt. Wir haben noch nicht die Intelligenz eines 5-6-Jährigen erreicht. Wir haben natürlich auf gewissen Gebieten, ich nenne das immer Fachidiotensysteme, natürlich schon Systeme, die besser in gewissen Aufgaben sind als der Mensch. Sie kennen in der KI die berühmten Beispiele vom Schach über Backgammon bis hin zum Go-Spiel. Aber diese Systeme sind extrem hochgezüchtet auf einem Gebiet, deshalb sage ich Fachidioten, weil sie eben andere Dinge überhaupt nicht können. Und der Mensch hat ja eine relativ breite Intelligenz, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf.
Was Sie jetzt eben gesagt haben, ist ja auch sehr spannend, dass Sie KI als Naturwissenschaft greifen, weil viele wirklich noch an Roboter und Science-Fiction denken und es nicht richtig greifbar ist, was KI ist, oder nicht jeder hat das gleiche Verständnis dafür. Was bedeutet KI denn überhaupt, kurz und simpel zusammengefasst?
Ja, ganz einfach ist künstliche Intelligenz ein Gebiet, was vor mehr als 60 Jahren in die Informatik eingeführt wurde, und zwar mit dem Ziel, menschliche Denkvorgänge und Kognition, also Verstehen von Bildern, von Sprache, auf digitale Rechner zu übertragen, dort zu realisieren. Das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen eigentlich sozusagen diese Fähigkeiten nicht bei Menschen absolut den Menschen ersetzen und einen Homunculus bauen, sondern wir wollen ja Systeme bauen, die dem Menschen in seiner Kognition so ähnlich sind, dass sie wirklich den Menschen unterstützen kann. Wir sagen immer KI, menschenzentriert, als sozusagen Dienstleister für den Menschen. Und dazu muss natürlich das, was die menschliche Kognition, und dazu gehört an allererster Stelle natürlich das Sprachverstehen, aber auch das Analysieren von Bildern, ganz klar dazu. Das ist das, was künstliche Intelligenz ausmacht.
Ja. Und um das jetzt noch etwas greifbarer zu machen, was sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Errungenschaften unserer Zeit, die es ohne KI nicht gäbe?
Ja, ich glaube, allgemein kann man sagen, dass alles, was Software ist, die sich autonom, also in einem Gebiet verhält, die sonst das nicht exakt definiert ist, wo also Probleme während der Ausführung einer Aufgabe auftreten. Das geht vom Mars-Roboter bis zu einem System, was teilweise die Steuerung übernimmt. Und das ist ja nicht nur beim Auto, was immer viel diskutiert wird, sondern es gibt ja inzwischen autonome Züge, autonome sogar Wasserfahrzeuge, große Schiffe, die autonom gesteuert werden für eine gewisse Zeit. Und das ist also natürlich eine Sache, die ohne KI nicht geht. Aber jetzt für den Alltag der Bürger im Alltagsleben, wenn er sein Handy benutzt und dort ein Sprachdialogsystem, dann ist das natürlich ganz klar auf KI zurückzuführen. Also ich will die Namen, Sie kennen sicherlich von dem Google Assistant, Siri, Bixby und wie sie alle heißen, Cortana bei Microsoft. Das sind also typische KI-Anwendungen. Eine andere Sache, die jeder schon mal benutzt hat, ist das intelligente Navigieren im Verkehr. Also selbst in dem normalen Google Maps, wo Sie vielleicht in Ihrem Auto die Wegstrecke suchen, steckt allerhand KI drin. Das System lernt ja auch immer neue Routen und kann inzwischen sogar die Verkehrsdichte analysieren, auch wieder mit Verfahren der KI. Allgemein gesprochen kann man sagen, wenn Sie ein System haben, was lernt, was also nicht eine fixe Software ist, sondern was aus Daten lernen kann. Und zweitens, was sich an den Benutzer anpasst, seinen Wünschen und seinen Zielen, dann haben sie garantiert etwas vor sich, wo KI heute schon drin ist.
Ja, wie denken Sie denn, kann KI die Art und Weise verändern, wie wir lernen? EMC-Vorstand Wolfram Joost hat in einem Interview gesagt, dass KI vor allem dann relevant wird, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel, welcher Lerninhalt passt zu mir, welchen Kurs soll ich belegen? Sehen Sie da auch das größte Potenzial oder noch weitere Bereiche?
Ich sehe sogar noch weitere Bereiche, was Wolfram Joost gesagt hat, ist völlig richtig. Das ist aber der erste Schritt. Noch weitergehend ist das adaptive Lernangebot. Das heißt, dass das System die Lücken, die Wissenslücken aufspürt, interaktiv beim Lernen selbst. Und zweitens, noch wichtiger, dann auch Fehlkonzepte, was ja bei vielen Schülern das Problem ist, wenn sie eine ganz schlechte Note, sagen wir in Mathematik und Physik, erzielen in einer Klausur, dann liegt das oft daran, dass sich bei ihnen ein Fehler, Denkfehler sozusagen eingeschlichen hat. Sie haben eine Definition nicht richtig verstanden und die wird dann bei der Lösung der Aufgabe immer wieder angewendet und da ist der Fehler. Dieses Fehlkonzept, sagt man ja auch, das muss jetzt ausgemerzt werden. Das kann aber ein normaler menschlicher Lehrer bei 30 Schülern nicht machen. Der kann ja nicht 30 unterschiedliche Schüler, die ja ganz unterschiedliche Fehlkonzepte und Missverständnisse haben, einzeln bearbeiten. Das geht aber mit KI, wenn das KI-System das entdeckt. Und wir haben das selbst am DFKI schon entwickelt. Für die Mathematik, da ist es besonders deutlich, weil da oft solche Fehlvorstellungen kommen, auch in der Physik, die dann zu bekämpfen sozusagen, indem die systematisch, man sagt, sag mal, da hast du was falsch verstanden, das hast du jetzt hier schon wieder falsch angewendet bei der Kettenregel für die Lösung von Gleichungen und so weiter. Also da geht das System dann an. Man kann sagen, es ist sozusagen dieses Versprechen, E-Learning auch als sozusagen intelligenten Privatlehrer oder Lehrerin, müsste man ja besser sagen, auch darzustellen. Und das ist eine Bewegung, die weltweit anhält. Man spricht auch von intelligenten, tutoriellen Systemen. Um ein praktisches Beispiel zu nennen, das ist also sozusagen während des Unterrichts Aufspüren der Fehler, dann aber auch sogar Hausaufgaben oder Aufgaben stellen, die auch wieder genau diesen Wissenslücken und Lerndefiziten angepasst sind. Und noch weitergehend dann später sogar die Klausuren darauf ausrichten und eine individuelle Klausur anbieten, um feststellen zu können, ob jetzt die Lernlücken und die Fehlkonzepte wirklich beseitigt sind. Also das ist unsere Vision und dieser Vision kommen wir auch in gewissen Bereichen schon näher. Natürlich arbeitet IMC auch daran, Share AI, es gibt ja eine große KI-Abteilung dort, aber es gibt auch gerade in China die Firma Squirrel AI, können wir vielleicht nachher noch diskutieren, die das also schon vorbildlich heute macht.
Und der intelligente Privatlehrer, kann der dann auch auf mich eingehen und mir zum Beispiel das dann auf eine Art und Weise erklären, wie ich es verstehe? Jeder hat ja jetzt so ein bisschen andere Art und Weisen, wie er lernt. Oder gibt es auch noch Grenzen bei diesen Privatlehrersystemen, wo Sie sagen, okay, Mitgefühl, Intuition, das können die Systeme noch nicht?
Ja, natürlich gibt es heute noch Grenzen, die sind aber nicht prinzipieller Art. Also es ist eigentlich so, dass wir schon Systeme entwickelt haben, die noch weitere Sensorik benutzen, beispielsweise die Blickbewegungskameras verwenden. Das ist übrigens relativ simpel. Selbst auf einem normalen Handy haben wir ja mehrere Kameras und das kann schon die Blickbewegung des Lernens verfolgen. Und dann können wir über Blickbewegungsanalyse feststellen, an welchen Stellen bei der Lektüre einer Aufgabe oder eines Erklärtextes es bei diesem individuellen Schüler hakt. Und können dann drauf eingehen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man heute solche Blickbewegungssysteme und damit auch Aufmerksamkeitsverfolgung oder Problemidentifikation beim Lernenden, was sozusagen man früher gesagt hat, das liegt so ein bisschen auf der psychologischen Ebene. Ein guter Lehrer sieht das ja auch nicht, indem er die Pupillen jetzt ganz genau analysiert, wie das die Blickbewegungskamera macht, aber am Gesichtsausdruck kann er zum Teil auch merken, ja, hat er es nun wirklich aufgenommen, der Lernende, oder halt nicht. Also so etwas gibt es schon. Dass die Systeme jetzt selbst Emotionen entwickeln, das geht nicht und das wollen wir ja auch nicht. Ein Computer ist ja kein biologisches Wesen, hat keine Hormone und zum Glück kann er sich vielleicht nicht wie ein normaler Lehrer, der manchmal selber in Rage kommt, wenn das zu oft wieder fehlerhaft wiederholt wird. Das ist bei Systemen natürlich nicht. Die sind absolut geduldig. Ist übrigens auch dann ja wieder ein Fehler, ein großer Vorteil.
Das stimmt. Haben Sie vielleicht ein Best-Practice-Beispiel? Das war ja jetzt viel auch schon noch aus der Forschung, aber eine Schule, eine Universität oder auch ein Unternehmen, wo Sie sagen, hier sieht man schon, wie KI wirklich auch in der Aus- und Weiterbildung eingesetzt wird und wie es diese Art und Weise zu lernen verändert?
Ja, also da muss ich sagen, die meisten Dinge sonst in AI kommen ja entweder aus USA oder Europa, aber hier muss ich auf China hinweisen. Ich hatte schon die Firma Squirrel AI, also Eichhörnchen-KI sozusagen, erwähnt. Etwas merkwürdiger Namen für europäische Verhältnisse, aber extrem erfolgreich. Die haben also eigene Schulen aufgebaut, 1700 Schulen, und verwenden genau das, was ich sagte, dieses personalisierte Lernen. Die bilden einen regelrechten Wissensgraph ab, also was der Schüler sozusagen alles an Wissensitems bereits kennt, filtern die im Dialog heraus und beobachten den Schüler sehr stark. Manches davon wäre in Deutschland wahrscheinlich nicht akzeptabel. Die haben zum Beispiel auch einen Sleep-Detektor. Wenn der Schüler mal kurz einnickt, wird das dem Lehrer auch sofort angezeigt und so weiter. Da kommt bei uns ja meistens der Privatsphären- und Datenschutz dann gleich hinterher. Das wird schwierig, aber trotzdem glaube ich, man muss ja nicht so ins Extreme gehen. Die einfache Erkennung, wo der Schüler jetzt hakt beim Durchlesen eines Textes, wo er einen Begriff nicht versteht und dann ihm proaktiv etwas anbietet, haben die schon bereits implementiert. Und das System ist ja am Markt. Kurioserweise wird es sehr stark unterstützt, auch von amerikanischen Forschern. Einer der bekanntesten auf dem Gebiet des maschinellen Lernens ist ja ein Kollege von mir, mit dem ich befreundet bin, Tom Mitchell von der Carnegie Mellon University immerhin. Und der ist bei dieser Firma Squirrel AI in China auch der Chief Scientist, also die Amerikaner Wissenschaftler, und er ist nicht der einzige, selbst das SRI, auch eine ganz renommierte Forschungseinrichtung in KI, Stanford Research Institution in Palo Alto, Kalifornien, unterstützt das auch. Und wie gesagt, es scheint ein großer Erfolg in China zu sein. Wir haben ja in Deutschland dafür in Europa sehr gute Plattformen zum Abwickeln. Wir haben auch sehr gute Content-Entwicklung, gerade bei EMC. Aber ich glaube, in dem Bereich der adaptiven, KI-basierten Lernvorgänge, da können wir uns durchaus bei Squirrel AI noch inspirieren lassen.
Also sieht man dann auch, das sind wahrscheinlich Privatschulen in China, dass die Schüler dort bessere Leistungen erzielen als auf anderen Schulen?
Ja, das macht natürlich die Firma aus und die macht da ganz schwere Werbung dafür, dass sie auch in entlegenen Gegenden es ermöglicht, Schülern ein Lernniveau zu erreichen, der sie dann zum Universitätsstudium befähigt. Das ist ja in China sehr hart, das Punktesystem überhaupt an eine sehr gute Universität zu kommen. Und dieses Squirrel AI-System dient auch unter anderem dazu, dann eine solche Notenbilanz vorzulegen und Wissenstestate, alle mit dem abgestempelt sozusagen Zertifikate, dass das dann genügt. Also da haben Sie recht. Aber es wird auch sehr stark staatlich unterstützt, wie vieles in China. Ich glaube nicht, dass die Eltern die Gebühren in allen Bereichen bezahlen müssen, sondern es wird auch Werbung damit gemacht, dass ja gerade in einem Flächenstaat wie China auch im entlegensten Winkel noch Hightech unterrichtet werden kann. Zumindest ist das die Werbeaussage. Ich hatte keine Gelegenheit, ich bin zwar öfters in China auch, aber ich konnte das nicht überprüfen.
Jetzt sind viele unserer Hörer im Corporate Learning tätig, haben sie vielleicht auch noch weg von Schulen hin zu Unternehmen, speziell für Unternehmen Tipps, die jetzt vielleicht auch die Potenziale von KI nutzen möchten, wie sie das angehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade in der Ausbildung, Weiterbildung, dem Lifelong Learning hat natürlich die KI sehr viel zu bieten, weil ja mit KI-Systemen über Datensätzen, die in einem Unternehmen vorliegen, jetzt auch wirklich Experimente live gemacht werden können. Durch KI kann vieles, was in komplexen Algorithmen steckt, ja auch erklärbar und verständlich dargestellt und zum Großteil visualisiert werden. Und was ich eben sagte über die adaptive Lerninhaltsgestaltung gilt natürlich genauso im Corporate Learning. Also auf diesem Gebiet, wir hatten gerade nochmal eine Sitzung bei dem Bund Deutscher Arbeitgeber mit der Frau Kalitschek vor 2 Wochen dazu, unserer Ministerin, und da haben wir nochmal die große Bedeutung der Fort- und Weiterbildung, auch der Berufsausbildung in Deutschland diskutiert. Die ist ja nach wie vor recht gut und wird auch bewundert von außen. Und da bietet die KI im Zusammenhang mit IoT, also Internet der Dinge, auch die Möglichkeit, nicht nur Berufe, in denen mehr oder minder Bürotätigkeit später ausgeübt wird, sondern auch zu erlernen, sondern auch ganz stark in den Bereich praktische Fähigkeiten, also die Sensormotorik zum Beispiel, um eine komplexe Maschine zu bedienen oder zu reparieren. Auch das geht ja mit KI. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wir haben ja heute in Industrie 4.0 die sogenannten digitalen Zwillinge. Das sind ja Abbilder von Maschinen und deren Zustand. Wenn Sie also heute bei ZF gucken, wie so ein Getriebe automatisch hergestellt wird, dann sind dort für die einzelnen Herstellungsmaschinen ja solche digitalen Zwillinge, also virtuelle Abbilder. Diese virtuellen Abbilder, die kann ich jetzt aber als Drillinge nutzen in einer Sandbox, wie wir sagen, also abgeschirmt, dass da nichts fehlgeht, sodass ein Lernender sich mal mit diesem digitalen Drilling sozusagen beschäftigt. Er hat quasi das Gefühl, als würde er wirklich Parameter in dieser Maschine ändern können. Natürlich ist das nicht der echte Zwilling, sonst würde die Produktion ja nicht mehr laufen, wenn er einen Fehler macht. Aber er hat praktisch eine Kopie, mit der er spielerisch sich das Wissen erarbeiten kann. Es ist ein sehr schönes Beispiel, wie das weitergeht. Also ich glaube, gerade bei Industrie 4.0 und bei KI selbst haben wir einen enormen Fachkräftemangel, auch Führungskräftemangel. Und ich habe ja mit Herrn Scheer schon sehr früh den sogenannten Software-Campus aus dem Leben gehoben, wo wir wirklich Führungskräfte auch ausbilden. Auch das ist was Spezielles, wo solche Lernplattformen helfen können. Und schließlich möchte ich auch noch den KI-Campus nennen. Das ist ja eine Sammlung von Lerninhalten, die vom Bund über das Forschungsministerium gefördert wird, wo sehr viele gute Inhalte, und zwar nicht eben nur für Schüler und Studenten, sondern ganz speziell auch an Berufsgruppen, zum Beispiel KI für Ärzte, bereits angeboten werden.
Können Sie zum Beispiel das Beispiel, dass KI hilft, Führungskräfte auszubilden, nochmal genauer erläutern? Also wie wird da KI eingesetzt für die Führungskräfteausbildung?
Bei der Führungskräfteausbildung kann man zum Beispiel sehr gut in Simulationen arbeiten. Wir haben ja sogenannte virtuelle Agenten. Ich kann also beispielsweise die Führungskraft in ein Personalinterview, wenn sie also zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung führen soll oder mit dem Betriebsrat diskutieren, das kann ich in wirklich fotorealistischerweise nachspielen, wobei ich da ja nicht sozusagen echte Menschen habe, sondern ich habe solche sogenannten virtuellen Charaktere, die aber gewisse Standpunkte vertreten. Und jetzt kann ich dann als Lehrender auch beobachten, wie sich diese angehende Führungskraft in dieser Situation schlägt. Und ich kann da auch ganz extreme Situationen nachspielen. Also Sie können sich das vorstellen wie beim Flugsimulator für angehende Flugkapitäne. So kann ich hier eine Situation erzeugen, wo etwas schwierige Situation zwischenmenschlich entstanden ist, weil es eben beispielsweise um die Frage einer Kündigung oder die Frage einer Gehaltserhöhung geht, die ja schon etwas subtiler im Dialog sind. Und da kann ich verschiedene Dialogarten durchspielen mit synthetischen Charakteren und das einüben.
Mhm. Führungskräfteausbildung und auch dieses Thema adaptive Lernangebote, das ist ja eigentlich auch für jede Branche relevant. Würden Sie sagen, dass KI aber vor allem für große Unternehmen jetzt was Spannendes ist für die Aus- und Weiterbildung, weil der Invest sehr hoch ist und es sehr komplex ist? Oder können auch mittelständische Unternehmen jetzt mal auf KI schauen und da vielleicht schon was für sich nutzen?
Also ich glaube, es ist ja immer so, dass tatsächlich zunächst mal große Investitionen nur bei den ganz großen Unternehmen, und ich weiß zum Beispiel, dass beim Volkswagen-Konzern oder auch bei Daimler so etwas gemacht wird. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist wie bei den Autos, wo zunächst mal die S-Klasse die neueste Elektronik und KI hat, und dann kommt es eben auch bei der Mittelklasse und beim Kleinwagen. Das ist schon richtig. Im Moment ist das manchmal zu teuer, aber die KI hat eine solche Geschwindigkeit entwickelt, dass ich schon der Meinung bin, es gibt sehr viele kleinere KI-Anwendungen, die sich auch der Mittelständler locker erlauben kann, und bis hin zum Privatmann. Also ich gehe davon aus, dass viele der Lernangebote, die heute für Eltern, die da irgendeine App runterladen, schon mit KI ausgestattet werden. Es gibt erste Firmen, die das auch schon anbieten. Das ist manchmal noch ein bisschen rudimentär, aber das wird kommen. Also ich bin überzeugt, dass das ein Siegeszug in den nächsten 5 Jahren sind. Und wir sind da in Deutschland eigentlich gut gerüstet, weil wir doch relativ innovative und auch wirklich weltweit anerkannte Firmen auf diesem Gebiet haben.
Jetzt vielleicht noch ein anderer Blick auf KI und das Thema Weiterbildung, weg von KI als unterstützende Technologie beim Lernen hin zum KI als Lerngegenstand. Wie müssen wir uns denn weiterbilden, um KI zu verstehen?
Ja, die Frage wird oft gestellt, weil tatsächlich manche Entscheidungen eines KI-Algorithmus vielleicht auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar ist und dann trotzdem zu ganz großen Konsequenzen führt. Denken Sie zum Beispiel an die medizinische Diagnose. Wenn Sie sich in einen Scanner hineinlegen müssen und dann das Resultat von einem KI-System erbracht wird, in dem es diese Bildsensorik nachher als Diagnose in eine Diagnose verwandelt, dann wird mancher sich schon fragen, ja, wie ist das denn begründet? Wie kann zum Beispiel ein Krebs, das ist ja eine schlimme Diagnose, die jetzt gestellt wird, kann ich die hinterfragen? Wie kommt das System darauf? An welchen Merkmalen in dem Bild wurde das eigentlich erkannt? Insofern ist das wichtig. Und in der Tat sprechen Sie eine ganz wichtige Frage an. Wir sprechen heute von Explainable KI, dass wir noch stärker in der Forschung darauf achten müssen, dass diese Entscheidungen auch immer erklärbar sind. Man muss aber ehrlich bleiben und sagen, heute geht das nicht immer. Es gibt erste Ansätze, die wir am DFKI entwickelt haben. Übrigens, kurioserweise habe ich ja vor über 30 Jahren in meiner Dissertation schon dran gearbeitet und habe da ein System entwickelt gehabt. Aber es gibt noch nicht das System, was nun alle Entscheidung eines KI-Systems nachvollziehen kann. Diese Entscheidungen sind oft so komplex und an so vielen Datenpunkten hängen, dass eine einfache Erklärung, die der Mensch dann auch wirklich noch versteht, nicht möglich ist. Das geht ja hin bis zu Systemen, die dann Beweise machen für mathematische Theoreme, die aber der Mensch leider nicht mehr versteht, diese Beweise, dann bringt es natürlich nichts, weil der Mensch nicht überzeugt ist. Also von daher glaube ich, das ist ein ganz großes Thema, automatische Erklärung von Systemergebnissen in der KI. Und da werden wir noch sehr viel Forschung in den nächsten Jahren haben. Es gibt allererste Ansätze, aber die sind meistens in der Praxis noch nicht tauglich.
Was ja auch in dem Zusammenhang viel diskutiert wird, jeder sollte in Zukunft grundlegende Programmierkenntnisse haben. Ja oder nein, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, das gehört schon zur Allgemeinbildung, wobei das Wort grundlegende Kenntnisse natürlich immer etwas schwierig definierbar ist. Also ich glaube, man sollte mal auch in der Grundschule schon verstanden haben, was eigentlich Programmierung bedeutet. Und im Grunde genommen, wenn man ein kleines Programm, es gibt ja sehr schöne Spielsätze, mal für einen Roboter geschrieben hat, das ist, glaube ich, eigentlich ausreichend. Also, dass ja jemand wirklich programmieren muss, das halte ich eigentlich für übertrieben. Warum auch? Weil das Programmieren ja auch immer einfacher wird. Man spricht ja heute von Low-Code-Programmieren, also mit wenig Statements schon ein Programm zu schreiben oder sogar No-Code. Ja, gerade das wird ja auch bei Share zum Teil verfolgt auf Plattformen, dass eigentlich der Anwender in Anführungszeichen programmiert, indem er vorgefertigte Komponenten zusammenklickt, wie man so schön sagt. Das Ziel ist ja im Grunde genommen übrigens auch der KI, dass der Mensch von der eigentlichen Programmieraufgabe entlastet wird. Es wird immer Leute geben, die auch hardcore programmieren müssen, bis hin zur Maschinenprogrammierung, logischerweise, wenn man Sensoren programmiert und so weiter, Roboter, dann ist das der Fall. Aber das sind dann die diplomierten Informatikerinnen oder Promovierten sogar, die das können. Aber ich halte es für verfehlt, nun zu fordern, dass jeder perfekt in irgendeiner Programmiersprache, die dann in 5 Jahren sowieso schon wieder ersetzt wird, programmieren muss.
Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Wir sind auch schon am Ende angelangt. Und zwar endet der Podcast immer mit 2 persönlichen Fragen. Die erste lautet, können Sie unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen?
Ja, also ich glaube, die Weiterbildung, da muss sich jeder seine persönlichen Ziele setzen und muss auch sehen, wie er in seinem Unternehmen für seine eigene Firma, wenn er eigenständiger Unternehmen ist, sich ein Lernpaket schnürt. Und das mobile Lernen ist heute wirklich etwas, was man auch mit Vergnügen machen kann. Ich hatte gesagt, Work-Life-Balance, ich halte von dem Wort eigentlich relativ wenig, weil auch im Urlaub hat man ja ein Vergnügen daran, wenn man mal einen Kurs macht. Warum nicht in Spanien Urlaub machen und dann über mobiles Lernen auch doch etwas Spanisch lernen, real in der entsprechenden Umgebung. Also das ist, glaube ich, man muss selber den Drive entwickeln und ich bin absolut davon überzeugt, dass man bis ins hohe Alter lernen kann, aber auch muss, um wirklich auch Spaß am Leben zu haben, denn irgendwann wird man sonst auch gesellschaftlich ja abgehängt.
Und wen nominieren Sie als potenziellen Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und E-Learning?
Ich würde noch Herrn Professor Dengel aus Kaiserslautern vorschlagen, weil er den Smart Classroom entwickelt hat. Also das, was ich hier nur ganz kurz ansprechen konnte, nämlich eine gewisse Sensorik zusätzlich zu der Kamera an einem Notebook, die es erlaubt, sozusagen den Schüler noch intelligenter in seiner Reaktion zu den Lerninhalten zu verfolgen. Ich glaube, das würde sich lohnen, mal mit ihm auch nochmal intensiver zu sprechen. Er hat auch sehr schöne Anwendungen für das Land Rheinland-Pfalz in dem Falle entwickelt.
Ja, das klingt wirklich sehr spannend. Das hatten wir ja nur ganz kurz gestreift. Dann vielen Dank für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen für die guten Fragen. Viel Erfolg. Ja, danke.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Schreibt mir mit dem Hashtag gerne eure Ideen und Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz oder auch generell zum Podcast. Die nächste Folge erscheint nächsten Monat, wie immer am 4. Montag im Monat. In dem Sinne, stay tuned!